Einen schönen guten Morgen. Schön, dass wir heute Morgen unter euch sein dürfen, Gemeinschaft haben dürfen mit euch. Heute Morgen zum Thema, was Gott von dir, von mir möchte. Wenn wir wissen wollen, was Gott von uns möchte, dann schauen wir schnell ins Neue Testament. Dort haben wir detailliert ausgeführt, was Gott von uns möchte. Heute Morgen, wie René erzählt hat, möchten wir das anhand des Alten Testamentes tun, und zwar anhand des Lebens von Saul. In sein Leben zu schauen, vier grundlegende Dinge anzuschauen, wo wir sehen, wo uns Gott zeigt, was er von uns möchte. Wir schauen also heute Morgen in das Leben von Saul und ziehen Lehren daraus. Saul war der erste König von Israel. Er war von äußerlich gesehen die perfekte Person dafür. Die Bibel beschreibt ihn als einen Mann, der einen Kopf größer war als der Rest der Bevölkerung. Doch dann lesen wir auch nicht so gute Dinge von Saul, und wir lesen dann auch, dass Gott ihn als König dann verwirft. Und anhand von diesen Dingen möchten wir lernen, was Gott von uns möchte. Es geht uns nicht darum, mit dem Finger auf Saul zu zeigen, ihn zu verurteilen, sondern es geht uns darum, aus seinem Leben zu lernen, für unser Leben es besser zu machen. Und so möchten wir in sein Leben schauen, und anhand von vier Punkten: Gott möchte von dir Gehorsam und nicht Frömmigkeit. Gott möchte, dass du nach seinem Willen fragst. Gott möchte Nachfolge und kein Schein sein. Und der letzte Punkt dann: Gott möchte Umkehr und kein Lippenbekenntnis. Zum ersten Punkt: Gott möchte Gehorsam und nicht falsche Frömmigkeit. Wir schauen 1. Samuel Kapitel 13. Saul war nun König von Israel und er regierte. Da besteht ein Streit zwischen Israel und den Philistern, und sein Sohn Jonathan beginnt nun einen Konflikt mit ihnen, und die Philister sammeln sich zum Angriff gegen Israel. Wir lesen davon, dass Saul bei sich 2000 Soldaten hatte, Jonathan hatte 1000 Soldaten bei sich, und nun versammeln sich die Philister, und die Bibel schreibt von einem riesigen Heer, das sich jetzt gegen Israel versammelt: 30.000 Streitwagen, 6.000 Reiter, unzählbares Volk. Israel, 3.000 Soldaten. Und so wartet Saul in Gilgal, und seine Soldaten kriegen Angst. Samuel hat ihm gesagt: Warte in Gilgal 7 Tage, bis ich komme, und ich werde dir sagen, was du zu tun hast im Krieg gegen die Philister. Und Saul wartet 7 Tage, und dann kommt der 7. Tag. Der 7. Tag ist da, doch Samuel erscheint nicht. Die Soldaten laufen davon, machen sich auf und davon. Die Soldaten, ein Heer von 3000, von 2000 Männern, schrumpft auf 600 Männer. Saul kriegt Angst und nimmt nun die Zügel selbst in die Hand. Er opfert dem Gott, dem Herrn. Und das Ironische an der Geschichte ist, kaum ist er fertig mit Opfern, kommt Samuel um die Ecke und er redet nun mit ihm. Und ich lese aus 1. Samuel 13, Verse 11 bis 12. Samuel aber sprach: Was hast du getan? Und Saul sagte: Ich sah, dass das Volk sich zerstreute, mich verließ und du zur verabredeten Zeit nicht kamst. und die Philister sich in Michmas versammelten. Da dachte ich, nun werden die Philister herabkommen gegen mich nach Gilgal, und ich habe das Angesicht des Herrn nicht besänftigt. So wagte ich es und brachte das Brandopfer dar. Zwei Gründe, wieso Saul hier so gehandelt hatte. Er hatte Angst vor den Philistern und er wusste, er braucht den Beistand Gottes, damit er gegen die Philister bestehen konnte. Menschlich können wir da natürlich gut Saul verstehen. Es ist eigentlich ihm schon gut anzurechnen, dass er 7 Tage lang wartet, diese Geduld hat, das Heer wird größer, das gegnerische Heer, seine Kämpfer werden ängstlicher, kriegen Angst und nun machen sie sich auf und davon. Rein zahlenmäßig war ja das Heer unterlegen und er wusste, ich brauche den Beistand Gottes. Ich muss mich auf Gott verlassen, damit ich als Sieger aus diesem Krieg herauskomme. Das Problem dabei ist, dass er 2 Dinge gegen Gott verstoßt. Und zwar das eine ist, Samuel hat ihm gesagt, warte auf mich, du sollst auf mich warten, damit ich dir Gottes Befehle geben kann, wie du im Krieg handeln sollst. Und das zweite ist, nach dem Gesetz der Israeliten durften nur die Priester opfern und er bringt das Opfer dar und wartet nicht auf Samuel. Wenn wir nun seine Gedanken anschauen, dann sehen wir den Gottes Willen, den er wusste. Und er wusste, er braucht Gottes Beistand, damit schlussendlich er als Sieger aus dem Krieg gehen kann. Und nun hat er 2 Möglichkeiten, wenn er den Gottes Willen beachtet, dem gehorsam zu sein. Samuel kam zwar nicht, aber ich warte weiter. Oder ungehorsam zu sein. Und seine Gleichung ist nun, ich bin ungehorsam, mache dafür noch eine fromme Handlung, ich besänftige das Ansicht Gottes, indem ich ein Opfer bringe, und er erhofft sich dadurch Gottes Beistand, Gottes Segen. Wie sähe denn die richtige Gleichung aus? Die richtige Gleichung ist, wenn ich Gottes Willen weiß, ihm gehorsam bin, dann verspricht mir Gott seinen Beistand. Dann verspricht mir Gott seinen Segen. Was vielleicht hier verwirrend ist, wenn wir die Bibel dann weiterlesen, sehen wir, dass Saul im Krieg gegen die Philister dann schlussendlich gewonnen hat, obwohl er sich nicht an Gottes Willen gehalten hat. Aber es stimmt denn jetzt die Gleichung von Saul oder diese Gleichung? Nun, diese Gleichung stimmt hier. Wenn wir Gottes Willen tun, dann haben wir den Gottes Beistand. Aber Gott verhalf Saul zum Sieg, weil es sein Wille war für Israel, Israel zu helfen. Aber die Konsequenz daraus war, dass Saul nicht gesegnet wurde, indem er gehorsam war. Ich denke, wir haben manchmal die genau gleiche Gleichung wie Saul. Wie sieht deine Gleichung in deinem Leben aus? Ich erzähle mal eine Geschichte aus meiner Kindheit. Ich bin mir nicht zu 100%ig sicher, ob das sich wirklich so zugetragen hat, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass sich das bei mir so zugetragen hat. Bei uns zu Hause gab es einen großen Schrank voll Süßigkeiten. Und ich wusste genau, wenn ich da eine Schokolade rausnehmen möchte, muss ich zuerst Mama oder Papa fragen. Nun, was macht ein kleiner Junge, wenn Mama, Papa nicht da ist und er Lust auf Schokolade hat? Ihr könnt euch ja vorstellen, man öffnet den Schrank, nimmt die Schokolade raus, isst die. Und was macht ein guter christlicher Junge? Er betet, dass er nicht erwischt wird. Genau die Gleichung von Saul. Ich bin Gott ungehorsam, mache eine fromme Handlung, damit es mir schlussendlich gelingt. Damit ich schlussendlich Gottes Beistand habe. Die Frage ist nun, wo du in deinem Leben diese Gleichung machst. Wo du Gott ungehorsam bist und betest, dass du dabei nicht erwischt wirst. Und betest, dass daraus trotzdem Segen entstehen kann. Gottes Wille für dein Leben, für unser Leben ist, dass wir ihm gehorsam sind und keine fromme Ersatzhandlung machen. Wir kommen später nochmals darauf zurück, gehen wir zum zweiten Punkt. Und Gott möchte von dir, dass du nach seinem Willen fragst. Und wieder schauen wir in das Leben von Saul, Kapitel 14. Wieder ist ein Kampf da zwischen den Philistern und den Israeliten. Und wir sehen Jonathan, der voller Glauben aufgeht an das Lager von den Philistern. Er fragt nach dem Willen Gottes, sagt zu seinen Waffenknechten, wenn wir da zum Lager hinkommen und die Philister sagen, ja, komm zu uns rauf, dann wird uns Gott die Philister in seine Hände geben. Sie gehen dahin, die Philister sagen das, sie gehen hoch und in dem Lager wird nun eine große Verwirrung groß. Gott schenkt diese Verwirrung. Ein großer Sieg zeichnet sich ab. Und nun kommt Saul ins Spiel. Wir lesen davon im Vers 18 oder 16 beginne ich. Und die Späher Sauls in Gibea in Benjamin sahen, wie die Menge unablässig hin und her wogte. Und Saul sagte zum Volk, das bei ihm war, prüft doch und seht, wer von uns weggegangen ist. Und sie prüften es und sie, Jonathan und sein Waffenträger waren nicht da. Und nun kommt es, und Saul sprach zu Achia, bring die Lade Gottes her. Vielleicht um zu verstehen, wieso sollte denn jetzt die Lade Gottes herkommen. Die Absicht war, nach dem Willen Gottes zu fragen, was soll ich nun tun? Und Vers 19, und während Saul mit dem Priester sprach, wurde die Menge im Lager der Philister unablässig größer. Entschuldigung. Und Saul sagte zum Priester, halte ein. Saul hat die Absicht, nach dem Willen Gottes zu fragen, aber als er sieht, wie es sich zugeht im Lager der Philister, entscheidet er sich, nein, nein, ich brauche den Willen Gottes gar nicht mehr zu fragen. Ich weiß jetzt, was ich tue. Und dann geht es weiter, wenn wir den Bericht weiterlesen. Gott gibt dann die Philister in die Hände der Israeliten. Und wieder kommt es zu einer wichtigen Entscheidung. Die Männer sind müde, sie möchten ruhen. Aber Saul hat was im Sinn, er möchte die Philister wirklich vernichtend schlagen und legt nun einen Fluch auf das Heer, damit jeder, der ist, verflucht sei, bis die Sonne untergegangen ist. Und so zwingt er sein Heer weiter, den Philistern nachzujagen. Auch hier sehen wir eine wichtige Entscheidung, die er fällt, ohne mit Gott darüber zu sprechen. Und dann zum Schluss lesen wir dann noch, wie Saul die Philister in der Nacht nochmals angreifen möchte und erst auf das Drängen des Priesters hin fragt er nach dem Willen Gottes, soll ich die wirklich angreifen? Drei Situationen, bei der ersten, wo er zuerst nach dem Willen Gottes fragen möchte, danach sich dagegen entscheidet, ich habe selbst entschieden, dass ich jetzt das und das mache. Die zweite Situation, wo er unbedacht, ohne mit Gott darüber zu sprechen, eine Entscheidung fällt, die eine große Auswirkung auf den gesamten Krieg hatte, auf sein Volk, schlussendlich dem Ausgang schadete. Er hätte fast seinen Sohn Jonathan dadurch verloren, weil er nichts davon gehört hat und gegessen hatte. Und Jonathan sagte dann, der Sieg hätte noch viel größer sein können, wenn du ein bisschen bedachter gehandelt hättest. Und die dritte Situation, wo er von außen dazu gezwungen wurde, frag nach dem Willen Gottes. Jetzt habe ich da vergessen, weiter zu klicken. Genau, das waren die drei Punkte. Und daraus ergibt sich die wichtige Frage, wann fragst du in deinem Leben nach dem Willen Gottes? Wenn es darum geht, welchen Mann, welche Frau du heiraten sollst, wir sollen Gott nicht nur bei großen Entscheidungen in unserem Leben nach seinem Willen fragen, sondern unser Leben soll unter dem Willen Gottes stehen. Es gibt ja die berühmte Armbände WWJD, What would Jesus do? Was würde Gott, würde Jesus in dieser Situation tun? Was ist der Wille Gottes in der aktuellen Situation? Wenn du auf der Arbeit bist und deine Arbeitskollegen ziehen über Person X her, fragst du dann nach dem Willen Gottes oder fragst du ihn nur, wenn du einen neuen Job suchst? Wenn dein Kind in der Schule wieder einen Streit begonnen hat und der Lehrer ruft dich nun an, fragst du nur dann nach dem Willen Gottes, wie du dann mit deinem Kind umgehen sollst? Oder fragst du nach dem Willen Gottes bei der gesamten Erziehung deiner Kinder? Fragst du nur nach dem Willen Gottes, wenn du deinen Freund, deine zukünftige Ehefrau, Ehemann aussuchst? Oder fragst du nach dem Willen Gottes in der Gestaltung deines Lebens, deines Alltages, deiner Freizeit? Wann nimmst du dir Zeit für Gott? Gottes Wille ist es, dass du dein Leben auf ihn ausrichtest und dein Leben unter seinen Willen stellst und ihn nicht nur fragst, wenn es wichtige Entscheidungen zu fällen gibt in deinem Leben. Die dritte Lektion: Gott möchte Nachfolge und kein Schein sein. Im Kapitel 15 lesen wir davon, wie Saul nun den Auftrag bekommt, die Amalekiter den Bann zu vollstrecken hieß, Frauen, Männer, Kinder, Vieh zu töten. Alles zu töten, was den Amalekitern gehörte. Und nun lesen wir davon in Vers 9, und Saul und das Volk verschonten Agag und die Besten von den Schafen und den Rindern, die vom zweiten Wurf, und die Lämmer und alles, was wertvoll war, und wollten sie nicht der Vernichtung weihen. Alles Wertlose aber und was schwach war, weihten sie der Vernichtung. Und nun kommt wieder Samuel ins Spiel, als er dem Volk, den Soldaten begegnet, fragt er, wieso hast du nicht ausgeführt, was Gott dir aufgetragen hat? Und Saul rechtfertigt sein Handeln, er wollte das Beste nur dem Herrn opfern. Und nun kommt die Entgegnung von Samuel in Vers 22. Samuel aber sagte, hat der Herr gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern, wie er gefallen hat, wenn man hört auf die Stimme des Herrn? Hier die Frage, was ist besser? Ist es besser, Schlachtopfer zu bringen oder auf Gottes Gebote zu achten? Für Samuel ist es gar keine Frage, was besser ist. Für ihn ist es eindeutig. Gott zu gehorchen ist größer als das Opfer. Auch hier wieder stellt Saul eine falsche Gleichung auf. Ich habe einen ungehorsamen Lebensstil und wie bringe ich es nur hin, dass ich Gott gefalle? Ich mache ein Opfer und dann wird Gott über meinen ungehorsamen Lebensstil hinwegsehen. Seine Gleichung egoistisches Handeln mit einer Prise von Opfer wird das bringen, was ich möchte. Und Opfer war eine Art religiöse Handlung, ein religiöser Akt zu der Zeit von Israel. Und genauso sah auch Saul das Opfer an. Er trennte den Opferkult, den Kult, den religiösen Kult von seinem alltäglichen Leben. Er trennte die Beziehung zu Gott in religiösen Handlungen und seinem Leben. Er dachte, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Ich bringe nachher ein Opfer dar und alles ist in Butter. Seine Gleichung ist also mit einer Ersatzhandlung, kann ich tun und lassen, was ich möchte. Wie sieht das in deinem Leben aus? Trennen wir nicht auch oft religiösen Handlungen von unserem Alltag? Der erste Punkt liegt sehr nahe an diesem Punkt, den wir gehört haben. Hier ist mehr der Punkt, Gott zu gefallen und nicht seinen Segen zu bekommen, aber das Ziel geht aufs Gleiche raus. Wir besuchen jeden Sonntag die Gemeinde. Wir beten hier zusammen, wir singen Lieder unserem Gott und im Alltag vergeben wir unserem Nachbarn nicht. Ist das nicht dieselbe Gleichung, die hier Saul hatte? Nun ist es falsch, zu beten, in die Gemeinde zu kommen, Loblieder zu singen. War es falsch, von Saul Opfer zu bringen? Nein, Gott möchte das. Aber nicht als eine religiöse Handlung, sondern aus Akt der Liebe. Er möchte von uns, dass wir die Gemeinde besuchen, dass wir zusammen beten, ihm allen Lob geben, aber wir dürfen es nicht trennen von unserem Leben. Und so lautet die richtige Gleichung: gehorsamer Lebensstil bringt den Wohlgefallen Gottes. Stimmt die Gleichung so? Wenn die stimmt, haben wir alle ein ernsthaftes Problem. Wer kann von sich behaupten, ich habe einen gehorsamen Lebensstil? Damit wir den Wohlgefallen Gottes bekommen, ist das grundlegende Opfer von Jesus Christus. Es ist die Grundlage, damit die Gleichung stimmt. Es geht bei der Gleichung nicht darum, dass ich mir mein ewiges Leben verdiene, dass ich den Wohlgefallen Gottes bekomme, dass er über meine Sünden hinweg sieht. Nein, dafür ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen, zu bluten, damit mir das vergeben ist. Aber, wie schon vorhin gesagt wurde, auf dieser Grundlage leben wir unser Leben so, damit wir Gott verherrlichen. Wenn wir Gott verherrlichen möchten, sollen wir einen gottgehorsamen Lebensstil haben. So verherrlichen wir Gott mit unserem Leben und nicht mit unserem Gesang am Sonntag. Das gehört dazu. aber trennt es nicht voneinander. Kommen wir zum letzten Punkt. Gott möchte von dir Umkehr und kein Lippenbekenntnis. Wenn wir nochmals zurückschauen zu den Berichten, die wir jetzt gehört haben, Sauls Reaktionen. Bei der ersten Situation, Saul rechtfertigt sich. Es ist kein Anschein der Buße, der Umkehr. Auch bei der zweiten Situation, er verharrt auf dem törichten Weg, den er eingeschlagen hat. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo er umkehrt. Und zwar lesen wir davon dann im 15. Kapitel, Vers 30. Und er sprach: Ich habe gesündigt. Wir lesen von der Umkehr Sauls. Doch ich nenne es als eine scheinbare Umkehr. Denn der Satz geht weiter. Nun erweise mir doch die Ehre vor den Ältesten meines Volks und vor Israel und kehre mit mir zurück, dann werde ich mich niederwerfen vor dem Herrn, deinem Gott. Wer steht hier wieder im Zentrum? Aber stelle mich vor den Ältesten, vor dem Volk gut hin. Stelle mich nicht bloß. Erweise mir die Ehre, die mir gebührt. Im ersten Teil, du hast recht, wiederholte Saul, ich habe mich schuldig gemacht, lesen wir von der eigentlichen Umkehr Sauls, aber sehen dann, worin sie mündet. Es ist nur eine scheinbare Umkehr. Ziel ist und bleibt nicht Gottes Verherrlichung, sondern dass Saul gut dasteht. Denken wir nochmals kurz darüber nach. Umkehr und Sündenvergebung. Wie oft trennen wir das? Wir beten: Herr, vergib mir die Schuld. Und verharren auf dem Weg. Wie sieht es in deinem Leben aus? Wo bittest du um Vergebung in deinem Leben, bist aber nicht dazu bereit, dich davon abzuwenden? Umkehr zu tun, Buße zu tun und den richtigen Weg einzuschlagen. Wir alle sitzen im gleichen Boot, wir alle sündigen und wir alle haben den Zuspruch Gottes, dass wenn wir untreu sind, er treu sein wird. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit, so heißt es in 1. Johannes. Doch wie wir im Leben von Saul gesehen haben, wie uns die Bibel lehrt, eine Bitte um Vergebung darf nicht losgelöst werden von unserer Umkehr. Sündenbekenntnis und Umkehr gehört zusammen. Wir haben heute Morgen vier Punkte gesehen. Vier Punkte, wieso dass Saul als König verworfen wurde. Nicht um über ihn zu urteilen, sondern für unser Leben zu lernen. Und so heißt es für uns, Gott möchte Gehorsam und nicht einfach Frömmigkeit. Es heißt für uns, Gott möchte, dass du nach seinem Willen fragst, nicht nur dann, wenn es schwierige Entscheidungen in deinem Leben gibt. Gott möchte von dir Nachfolge und kein Schein sein. Und Gott möchte von dir Umkehr und kein Lippenbekenntnis. Wir alle werden immer wieder so handeln wie Saul. Gerade der letzte Punkt sollten wir uns auch heute Morgen zu Herzen nehmen. Vielleicht wurdest du heute Morgen überführt von einigen Gedanken, die du hast, von deinem Lebensstil, den du lebst, Umkehr zu tun und nicht einfach ein Lippenbekenntnis zu machen. Buße zu tun, zu deinem Gott umzukehren, von deinen Wegen dich abzuwenden, dich neu aufzurichten auf Gott. Möge uns Gott die Kraft, den Mut dazu geben, dass wir ihn verherrlichen mit unserem Leben. Möge er uns dabei beistehen. Amen.